ich muss, wenn ich mal betreutes Wohnen ausklammere, dann wären wir noch im Rahmen der Selbstständigkeit in den Kontext Senioreneinrichtung, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte zu keinem Träger auf dieser Welt bisher. Nicht, weil die nicht fancy sind oder weil die nicht stylisch sind. Das ist ja erstmal gar nicht, worum es geht, sondern meine bodenständigen Bedürfnisse. Ich esse morgens Müsli, ich esse Quark mit frischen Früchten. Das alleine ist viel zu teuer. Gibt's da überhaupt nicht.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital Jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute haben wir Marvin Schell zu Gast. Marvin ist stellvertretender Geschäftsleiter bei der Stella Vitalis und wird mit uns heute darüber sprechen, ja, wie er eigentlich dorthin gekommen ist, wo er heute ist und wie sich die Stella Vitalis unter anderem auch durch smarte Digitalisierungsmaßnahmen am Markt abhebt. Hallo Marvin, hallo Giovanni.
Hi Christoph, hi Giovanni.
Hallo euch beiden, grüßt euch.
Ja, Marvin, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Es war ja doch eine recht spontane Aktion auf jeden Fall. Du sag mal, du kommst ganz ursprünglich nicht aus der Altenpflege, sondern hast anderswo im Gesundheitssektor angefangen. Ist das richtig? Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, woher du eigentlich kommst und was du bis jetzt so gemacht hast.
Ja, danke Christoph. Angefangen im Krankenhaus als Gesundheits- und Krankenpfleger, auf der Intensivstation dann gearbeitet. Parallel den Fuß in die Altenpflege gewagt durch einfache Hausmeistertätigkeiten in einem Seniorenheim. Da bin ich dann auch auf meinen Entdecker, sage ich mal vorsichtig, gestoßen. Der Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt war, das ist der Herr Sascha Sassen. Und mit dem habe ich dann auch nachher in der Pflegeberatung meinen Weg dann vom Krankenhaus in die Altenpflege gefunden und konnte dann über die Pflegeprozesskoordination so ein bisschen Fuß fassen und mich entwickeln. Und die Netzwerkarbeit an sich, dann auch den Weg an die Uni finden, an der Kato in Köln, dann entsprechend Pflegemanagement studiert im Bachelor und Master und mich dann selber halt auch so ein bisschen der Herausforderung gestellt, meinem Geschmack quasi zu folgen. Personalgewinnung und Bindung ist quasi nicht das Mittel der Wahl, sondern eigentlich die Organisationsentwicklung im Unternehmen vorzunehmen, eben auf der Ebene der unternehmenskulturellen Entwicklung, wo eben halt die Persönlichkeit und die Personalentwicklung halt im Vordergrund steht und gleichzeitig halt auch Systemtheorie ist so ein bisschen mein Steckenpferd, dann halt auch das Organisationelle in Angriff zu nehmen, um halt einfach ein wenig in die Situation zu kommen, meinem Weg quasi auch einen gewissen Ausdruck zu verleihen, wo man sagt, warum geht man zur Uni? Ich hatte Kommilitonen, die haben da gesessen, damit sie keinen Schichtdienst mehr machen müssen als Pflegekraft. Und es gibt halt auch eben halt die, die vielleicht durch die Uni so angeregt werden, dass irgendwas passiert. Ich habe auch erst nach 4 Jahren dann letztendlich den Gesamtkontext verstanden, warum ich studiert habe und wo es hingehen soll.
Okay, sehr interessant. Und was ist da heutzutage dein Aufgabengebiet als stellvertretende Geschäftsleitung bei der Stella Vitalis? Kannst du das nochmal ganz kurz so umschreiben? Ich meine, da gehört wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu, aber vielleicht kann man es in ein paar Worten auf den Punkt bringen.
Ja, danke. Also um den Übertrag mal zu schaffen, bei vielen Arbeitgebern auch im Consulting halt tätig gewesen, hin quasi über ein Trainee-Programm in einen Großkonzern zu kommen, dort halt eben auch mit dem Herrn Sassen zusammen mich zu entwickeln im zentralen Qualitätsmanagement als Referent. Das hat schon mal so ein bisschen die Welt aufgemacht, wie der Markt wirklich gestrickt ist. Also mit dem Player ist es halt schon auch so, dass man, glaube ich, ein sehr gutes Marktverständnis bekommt auf Grundlage seiner vorherigen Erfahrungen. Und als ich dann von Stella Vitalis halt quasi auch entdeckt worden bin und auch zugesagt habe, Stella Vitalis und Casamir, so heißt ja letztendlich die beiden Marken als Konzern von uns mit 25 Standorten, stationär und ambulant, hat der Weg erstmal begonnen, dass eine Restrukturierung halt eben des Unternehmens stattfinden muss, in meiner Position damals verantwortlich halt eben für Qualitätsentwicklung, hat sich dann sehr schnell ergeben, dass bei uns im Unternehmen, das ist ja dann auf Messers Schneide, sag mal, Vorteil und Nachteil zugleich. Destrukturierte Situationen bieten halt eben die Möglichkeit, dass man sich die Ärmel hochkrempeln kann und Verantwortung übernimmt. Und so hat es dann auch eben funktioniert, sich sehr schnell im Unternehmen zu entwickeln. Der Matrix-Organisationsaufbau hat dann so ein bisschen halt begonnen. Das Abteilungsbilden, das Denken halt in Prozessen und in Schnittstellen und in Strukturen. Und zum 1.4. ist dann aus der Position Leitung HR und Organisationsentwicklung, was dann so ein bisschen der Bereich gewesen ist, um, sag mal, den kulturellen Wandel auch im Unternehmen hervorzuheben, hat sich ergeben, dass ich dann die Stellvertreterfunktion einnehme als Geschäftsleiter und jetzt verantwortlich bin halt eben für die Organisationsentwicklung und sag mal auch grundsätzlich eben die strategische Weiterentwicklung auf dem Feld der Pflege.
Wahnsinn, super interessant. Bei mir steht auch hier, dass dein Aufgabenfeld ist, fürs Anderssein sorgen.
Ja, also wenn wir jetzt ein bisschen ans Eingemachte gehen, das haben wir jetzt gerade ja sehr einmal so drumherum quasi dargestellt, dass wir also ein bisschen auf dem Profil her verstehen, warum wir gleich vielleicht in verschiedene Sphären abdriften. Was mir natürlich sehr wichtig ist, ist, als wir begonnen haben bei Stella Vitalis und Casamia, da stand halt im Vordergrund, eben weil auch eben Destrukturierung halt heißt, dass es strukturiert werden muss, zu sagen, wir können das jetzt nach Schema F machen. Das machen wir schon seit 20 Jahren in Deutschland oder seit 30 Jahren. Und was auch eben dem nicht pflegeaffinen Menschen halt klar ist, dass irgendwas mit Pflege nicht stimmt. So. Und je tiefer man eintaucht, je fachlicher und wissenschaftlicher es wird, desto größer entsteht halt eben auch die Herausforderung, dass man sagen muss, wie soll das eigentlich zukünftig anders werden? Und dieses Anderswerden hat so ein bisschen die Differenzierung auch vorgenommen, zu sagen, alle wollen es ja besser machen, hochaufgeladene, adjektiv beschriebene Homepages bei allen Trägern und warum Pflegekräfte so wichtig sind. Aber das Spürbare letztendlich, das war auch so ein Teil der Master, zu sagen, wie kann ich eigentlich überhaupt dafür Sorge tragen, dass Menschen, die einem Beruf intrinsischer Motivation entsprechen, ich möchte gerne etwas tun, helfen, Passion, wie kann man eigentlich da wieder für Ordnung sorgen? Und ganz wichtig ist einfach auch, dass wir hier verstehen müssen, wir sind ein privater Träger und wir kochen mit dem gleichen Wasser. Aber wir haben halt schon gecheckt, dass das nicht das sein kann, was wir die nächsten 20, 30 Jahre tun können. Deswegen machen wir es anders. Wir hinterfragen, wir lassen Fehler zu, wir setzen Menschen in Führungspositionen, wo man sagt, nee, das geht nicht, die haben noch gar keine Erfahrung, aber wir wollen junge Menschen haben. Also wir müssen uns auch mal so von ein paar Mantras halt eben auch verabschieden, was alleine schon in dem Holding-Charakter, also der Kopf des Unternehmens, da muss ja klar sein, dass wenn ich schon verschiedene Statuten einfach mal breche, dann kann ich auch eben eine Signalwirkung geben und eine Zulässigkeit halt hervorrufen, dass in den Einrichtungen spätestens da halt auch eben ankommt, hey, ich glaube, wir sind ja auf einem guten Weg, wir lassen zu, dass die Dinge halt nun mal passieren, wie sie sind und wir gehen sie halt an und folgen halt auch immer quasi der Evaluationsschleife, aus Fehlern lernen zu wollen. Deswegen sind wir auch sehr an Fehlern und an Herausforderungen interessiert.
Das ist quasi anders sein von innen heraus, ne? Das, was eben viele Unternehmen noch nicht so ganz umgesetzt haben, nämlich erst auch innen drin anzupacken, statt immer nur von außen schöne Websites oder gute Kampagnen zu fahren, aber innen drin fault es ja trotzdem an der einen oder anderen Stelle und ich finde diesen Ansatz wirklich sehr, sehr gut. Ihr lasst doch bestimmt auch sehr, sehr viele Mitarbeiter zu Wort kommen, dass ihr mal zuhört, dass ihr wahrscheinlich auch sehr, sehr stark im Austausch seid, um auch am Mitarbeitenden selbst zu entwickeln.
Ja, John, also genau richtig. Mit der Kampagne im April 21, die hieß Gemeinsam Zukunft gestalten, haben wir halt das Thema Partizipation in den Vordergrund gerufen und gestellt und gesagt, hey, uns ist das echt wichtig. Das, was vorher erlebt worden ist, vielleicht so ein bisschen so Dropdown-Mentalität, da sind wir von weg. Mein Geschäftsführer ist 32, ich bin 34. Wir bilden halt quasi die Führung eines 2500 Mitarbeiter großen Unternehmens. Und haben in unseren Führungspositionen mit vielen Gesamtleitungsfunktionen halt einfach auch junge Menschen einfach in Verantwortung genommen, die gesagt haben einfach, dass sie Bock haben, eine Vision nachzueifern, wo klar ist, hey, hier wird mitgeredet, hier wird mitbestimmt und wir müssen es anders machen, weil das, was wir jetzt erlebt haben, hat ja auf jeden Fall nicht funktioniert. Es gibt also gar keine andere Möglichkeit mehr, als eben gemeinsam stark zu sein. Das hört sich jetzt eben alles immer auch sehr floskelhaft an, aber es ist tatsächlich in der Umsetzung brutal schwer, weil das natürlich auch eben schon verheizte Begriffe sind und auch eben ein Verhalten ist, was erstmal so grundsätzlich natürlich auch authentisch gelebt werden muss. Und dem Ganzen möchten wir ja mit dem, was wir halt tun, auch Ausdruck verleihen. Deswegen bewegen wir uns in Sphären und mit Unternehmen, in Kooperationsbeziehungen so, dass das zumindest auch irgendwann auch mal öffentlichkeitswirksam wird. Aber wir haben halt sowohl, wie du gerade auch schon angesprochen hast, mit der Homepage oder auch eben Social-Media-Auftritten einfach gar nicht in den letzten 12 Monaten gearbeitet, weil das nicht wichtig war. Wichtig ist halt gewesen, dass wir eine starke Einheit halt formen auf Mitarbeiter, die uns halt sehr loyal die Stange halten und vor allen Dingen halt eben auch verstanden haben, dass es morgens natürlich halt eben auch einen Grund braucht, warum man aufsteht. Ja, und das ist etwas, was, ich will nicht sagen, das hat durch die Masterarbeit halt eben auch dazu geführt, dass ich der bin, der ich jetzt gerade bin. Aber ich muss schon sagen, dass das Beschäftigen mit meinem Professor Guido Heul, der mich darin gefördert hat, darauf auch einfach Wert zu legen, zu sagen, es gibt ja nur noch einen Strohhalm. Das ist halt eben eine kulturelle Entwicklung zu entfachen, dass Menschen halt wissen, wofür sie morgens aufstehen. Du kannst Frühdienst machen, kannst aber auch deinen Weiterentwicklungsbeitrag im Frühdienst leisten. Das sind zwei Paar Schuhe auf jeden Fall.
Ich finde das sehr beeindruckend, dass ihr so einen iterativen und feedbackgetriebenen Entwicklungsprozess da annehmt. Das ist ja eigentlich etwas, was man normalerweise so von Tech und von Startups und sowas kennt. Ich meine, wir machen das ja bei uns auch so. Also den ersten Prototypen des Caretable hätte man, glaube ich, nicht sehen wollen. Jetzt hat sich aber durch Feedback und Iteration halt sehr weiterentwickelt. Ich finde diesen Prozess, das führt ja immer wieder, ich sag mal, zu neuen Erkenntnissen, aber auch natürlich zu gewissermaßen Wachstumsschmerzen. Ich finde es manchmal schon schwierig, das mit 15 bis 20 Mitarbeitern hier in Dessau zu handeln. Deswegen umso beeindruckender, dass ihr das gerade mit 2500 Mitarbeitern und eben 25 Standorten plus Verwaltung macht. Wie bildet ihr das, ich sag mal, strukturell ab? Also wie verarbeitet, also ich meine, da kommt ja eine ganze Menge Feedback wahrscheinlich rein von euren Einrichtungen, von euren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das muss ja irgendwo priorisiert werden, das muss irgendwo dann auch Einfluss auf die Unternehmenskultur und auf die Abläufe finden. Das ist eine ziemliche Mammutaufgabe, ehrlich gesagt, glaube ich. Und da würde mich wirklich mal interessieren, also vielleicht nur mal ganz kurz und knapp, wie ihr das managt.
Ja, total brutal auf jeden Fall. Deswegen, ob jetzt 15 Mitarbeiter oder auch einfach mehr, die Herausforderung ist, glaube ich, auch immer die gleiche, weil es gar nicht um die Masse der Menschen geht, sondern halt eben um diesen, wie du gerade schon beschrieben hast, wie mache ich das denn? Ich habe einmal die Thematik, ich muss auf Sicht fahren, ich muss jetzt schnell reagieren. Das heißt, wir genießen auf jeden Fall bei dieser strukturellen Entwicklung kurze Entscheidungswege mit einer schnellen Entscheidungsgarantie. Das ist schon mal sehr wichtig, sofort halt einfach zu reagieren, zu sagen, wir machen das jetzt so. Und nicht daran aufzuhalten, dass es vielleicht noch 15 Komplikationen gibt an verschiedenen Stellen. Selbstverständlich kann das nur von, Verantwortungsbereich zu Verantwortungsbereich auch weitergegeben werden. Also eine phlegmatische Entscheidung ist es nicht, aber zumindest halt eben keine Furcht davor zu haben, oh, es könnte was passieren, das lähmt ja schon. Das heißt, das ist ein wichtiger Bestandteil. Klar ist halt auch, dass wir einen langfristigen Plan haben zu unserem Aufbau, wie das Unternehmen sich entwickeln soll. Casa Mia ist die Marke, die halt eben auch weiter expandiert. Stella Vital ist die Marke, die abgeschlossen ist. Das heißt, wir haben auch zwei Cases, die man halt unterschiedlich bewerten muss. Der eine ist halt eben der, wo halt eben ein Aufbau nochmal so iterativ, wie du es gerade beschrieben hast, durchgestylt werden muss. Der andere Case ist quasi der Fall, wo man sagen muss, wir haben hier eine brutal gute Substanz, Partizipation und gleichzeitig halt auch in sich eine Qualität einfach auch zu halten. Und jetzt kommt es natürlich, dass an der Stelle sehr wichtig ist, wir brauchen die digitale Unterstützung, um überhaupt diese Verwaltung vorzunehmen. Ob ich jetzt also 15 Mitarbeiter habe, die brutal viel Content produzieren, der gesteuert werden muss, man sagt, von wegen, was macht denn jetzt der Mitarbeiter 4 oder Mitarbeiter 8 oder so etwas? Die Zugriffsmöglichkeiten werden natürlich bis in die Einrichtungsspitzen dann halt immer schwieriger. Aber die Steuerung über ein digitales Konstrukt, wir bedienen uns an der Projektplanung, die hat halt eben eingekehrt, was, ich sag mal, für das Steinzeitniveau Pflege auf jeden Fall schon mal der erste Punkt ist zu sagen, die Organisation hat eine systematische Arbeitsweise, wir nennen das bei uns Projektverständnis, dass alle, die sich in den Gesamtleitungsfunktionen begegnen, mit dem gleichen Mindset miteinander arbeiten und arbeiten sollen, je nachdem, wie halt eben auch die unterschiedlichen Qualifikationsniveaus sind. Das wäre schon mal so, sag mal, der Rahmen für das, was du gerade angerissen hast.
Und da hattest du ja auch im Vorgespräch, das hatte mich auch sehr verwundert tatsächlich, weil es ja auch eher, ich nenne es mal, pflegeuntypisch ist. Ihr nutzt für das Projektmanagement tatsächlich auch ziemlich moderne Software, in dem Sinne sogar Asana, richtig?
Ja, genau. Und das hat halt eben dazu geführt, dass wir es geschafft haben, etwas zu tun, was vielleicht auch eher untypisch ist, weil wir auch ganz normal wie jeder andere Pflegekonzern halt auch, sonst wüssten wir ja aus den Zeitschriften, dass es halt irgendwelche Phönixe am Himmel gibt, dass es da irgendwie anders läuft, ist halt so, dass wir das gleiche Wasser benutzen, wir haben die gleichen Herausforderungen, wir sind mitten in Deutschland und wir haben halt Excel und PowerPoint, wie auch in Großkonzernen, als brutales Konstrukt, um zu sagen, wir müssen sichtbar machen, wir brauchen KPIs und wie sie alle immer erzählen. Dann gibt's schon mal die einen, die haben eine QM-Software, um ein bisschen halt lenken, leiten, 1, 2, 3 zu machen, aber unterm Strich setzt sich halt keiner mit auseinander zu sagen, was passiert eigentlich in der Abteilung? Und dieses Asana oder Trello oder wie sie auch alle entsprechend heißen als Projektentwicklungs- oder Projektmanagement-Software ist zweitrangig, weil vorrangig ist ja klar von wegen, wie denken wir denn? Also, dass das eine Struktur gibt mit Unteraufgaben, ich kann was dranhängen, ich kann damit halt leben, ich kann dem Giovanni eine Aufgabe zuspielen und so. Das kann ich aber nur machen, wenn ich vorher, das war das letzte Jahr, einen Aufbau vorgenommen habe, wo man sagt von wegen, deswegen kommst du zur Arbeit, Mitarbeiter, das erkläre ich dir jetzt entsprechend. So sieht deine Abteilung halt aus, aber was da passiert, deswegen habe ich dich ja eingestellt, erklär du mir das doch einfach. Hier ist der Plan, da ist das Bild, so ist die Vision und hier sind die Mittel und so möchten wir miteinander arbeiten. Und die einzige Aufgabe, wenn man sagt, das redet ja so viel, was ist eigentlich seine Aufgabe? Meine Aufgabe ist es, anderen Menschen auf der nächsten Ebene oder andersrum zu sagen, in einem Führungsstil, der heißt komplementärer Führungsstil, wo man sagen muss, meine einzige Aufgabe ist, die nächste Ebene einfach besser zu machen. Und Prozesse, das soll eben genauso runterbrechen, dass halt die Gesamtleitungsfunktion mit den Mitarbeitern spricht, die Mitarbeiter die Dienstleistung gegenüber der Operativen ausrollt und der Operativen sollte das gleiche Verständnis halt vorherrschen, sagen, ich kümmere mich darum, dass die nächste Ebene besser wird und immer so weiter. Und das ist ein langer Weg, wie du auch gerade beschrieben hast, Christoph, dass das halt eine Mammutaufgabe ist. Und deswegen haben wir auch eine Vision. Sonst wäre es ja auch langweilig, morgens aufzustehen.
Marvin, das hört sich super spannend an. Also ich denke mal, Prozesse zu entwickeln und sich da auch wirklich Abläufe auch vorzuüberlegen, Standardisierungen sind natürlich sehr wichtig. Wir nutzen auch Asana. Ich bin ja ein großer Fan von. Mhm. Gibt es bei euch, also wie lange findet dieser Prozess schon statt, quasi dieses Durchdenken der Prozesse bis hin zur Nutzung von Asana? Das wäre so die erste Frage. Und die zweite Frage ist, habt ihr geschaut oder bisher messen können, ob es auch einen Vorher-Nachher-Effekt gibt, der sich schon quantitativ messen lässt?
Ja, das ist spannend, die Frage. Also das der Start im Aufbau der Matrix-Organisation hat halt eben mit meinem Einstieg halt auch eben begonnen. Das ist Dezember 2020 gewesen, Übergang auf das Jahr 2021 zu sagen, alles klar, so können wir es auf gar keinen Fall machen. Wir müssen jetzt hier was tun. Wir machen es am besten nicht besser, weil das ist immer schwierig. Wir machen es einfach anders, wie ich schon illustriert habe. Und in dem Aufbau war halt eben sehr viel Kontakt in direkter Führung ohne eine softwaregestützte Möglichkeit. Das heißt also, das Projektverständnis hat sich halt ergeben in der Haltungsfrage. Und auf dem Weg dieser Haltungsfrage konnte ein Kompetenzbereich entwickelt werden. Man sagt, in welchen Abteilungen ist schon welche Arbeit möglich? Und wir haben halt eben auch sehr viele Beförderungen vornehmen können, weil einfach sehr viele Juwelen, nicht geschliffen und poliert im Getriebe waren, die wir dann befördern konnten, wo man sagte, das Unternehmen hat total viele potenzielle Führungskräfte einfach, irgendwo gehabt. Das haben wir alles identifizieren können. Und dann war halt klar mit dem Aufbau der Positionsentwicklung, weil die Ergebnisse einfach auch dazu geführt haben, dass jeder sich weiterentwickeln konnte. Ich durfte mich ja auch weiterentwickeln. War halt klar, wir brauchen ja eine gestützte Variante, die sowohl halt Dashboard-Funktion hat, die sowohl halt eben Auswertung möglich macht, als auch eben das Ganze ein wenig verbindlicher macht. Wir sind an den Punkt gekommen, dass das Projektverständnis halt anfing, Herausforderungen zu stellen, dass es nicht verbindlich wurde. Man sagt von wegen, wir machen das und so, aber eigentlich musste man mal sagen, wenn der Christoph mir jetzt Quatsch erzählt, kann ich das nicht nachvollziehen. Das heißt, in den Evaluationsschleifen ist dann entstanden, dass man sagt, wann sind wir an dem Punkt angekommen, dass ein Projektverständnis vorherrscht und wann sollten wir das quasi sichtbar machen? Und so hat es dann dazu geführt, dass wir im August ungefähr letzten Jahres mit Asana begonnen haben und sind dann halt sehr schnell in die Geschwindigkeit gekommen, weil wir halt, ich will nicht sagen, ein durchwachsenes Publikum im Altersschnitt haben, weil nicht der Ältere oder der Jüngere besser in der Technik ist, sondern wir haben halt geschafft, dass halt eben Erfahrung und junge Wilde sich halt so mischen, dass das Projektverständnis halt eine Dynamik angenommen hat, weswegen es auch eine klare Abteilung gibt, angeführt halt auch eben von meiner Projektmanagerin, dass das Projektmanagement wirklich als Abteilung gesehen wird, eine Software zu nutzen, die für eine Ressource des gesamten Unternehmens halt eine Transparenz herstellt. So ist letztendlich eigentlich da der Kreislauf.
Super spannend. Von 2500, wie viele nutzen Asana? Also wenn man
Achso, ja, da müssen wir natürlich differenzieren. Wir sind bei Asana mit 2500 Mitarbeitern. Da ist eingeschlossen halt quasi natürlich in den 2500 Mitarbeitern jeder Einrichtungskontext, wovon ich gerade rede, ist natürlich deutlich hervorzustellen, ist halt eben von der Holding und da sind wir bei 30 Leuten. Und Pflegekräfte, ohne das an der Stelle halt mal in einen verwässernden Kontext zu packen. Jede Pflegekraft ist angewiesen, sich bloß weiterzuentwickeln, auf jeden Fall, weil wir sie halt brauchen mit der Erfahrung auch eben im Age-Management. Aber wichtig ist halt, Asana birgt ja halt auch die Gefahr, dass man sagt, während du denkst, musst du auch schreiben. Und da sitzt schon wieder halt quasi die Herausforderung, weswegen wir halt auf der einen Seite eine Ressource schaffen, verschiedene Projekte auch durch Projektmanager führen zu lassen, dass halt Gesamtleitungsfunktionen eine Entlastung erfahren, dass die halt denken und als Project Owner vielleicht eher eine Projektgruppe aus mehreren Arbeits Abteilungen quasi zu führen, als dass sie dann gleichzeitig das Ganze noch schreibt, weil auch da, wir sind am Anfang und wir reiben uns daran und wir erfreuen uns daran, wie ich schon sagte, Fehler zu machen, aber auch die Herausforderung ist, Asana will ja auch bedient werden, es muss gepflegt werden. Und wenn ich das runterbreche und sage, hallo Pflegekraft, du hast zwar Frühdienst, heute ist wieder eine Krankmeldung reingekommen, ihr seid eh schon zu wenig und du hast 40 Bewohner und haben einen hohen Pflegegrad-Mix so ungefähr, wo halt eine hohe Belastung ist, aber hey, mir wäre echt wichtig, wenn das Projekt mit dem Medikamentenblatt im Asana auf jeden Fall nochmal pflegen würdest. Die kommt ja jetzt schon nicht hinterher, diesen bürokratischen Aufwand, auch wenn es quasi SIS gibt oder Entbürokratisierung oder so ein Kram, die Realität ist einfach eine andere. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Deswegen nicht wie in einem klassischen Konzerngedanken von wegen die da oben, sondern wir versuchen halt eben durch die strategische Entwicklung uns an einer Software bedienen, um überhaupt den Überblick zu behalten, damit wir in den Projekten, sag mal, auch wirksam werden können. Weil alle machen Projekte, ist immer ein toller Begriff, man Projekt, ich bin Projektmanager, aber eigentlich, man sagt, und was ist das Ergebnis? Wir können es halt nachweisen und auch nachvollziehen, das ist uns sehr wichtig.
Ihr experimentiert ja relativ viel rum, hast ja auch selbst gesagt, ihr macht Fehler, ihr lernt daraus. Wir haben uns ursprünglich mal durch Care for Innovation, durch einen Vortrag von dir zum Skills Lab in Bottrop kennengelernt. Ja. Kannst du mal kurz erklären, um was es da eigentlich geht?
Ja, sehr gerne. Also ich hatte ja schon die Vision angesprochen, die ist eigentlich ganz einfach. Ich würde auch mich freuen, dazu Antworten zu bekommen von all denen, die es vielleicht hören. Ich stehe dafür morgens auf, mich immer mit der Frage zu beschäftigen, wie gelingt eigentlich würdevolles Altern? Ganz pragmatisch. Und jedem Mitarbeiter muss halt dieses Bild klar sein, welches wir in Deutschland haben. Wir haben die Herausforderungen. Ich kann ja mal kurz die Frage zurückstellen, bevor wir auf das Skills Lab eingehen, liebe Zuhörer und Zuhörer oder auch Christoph und Giovanni. Euer Wartelistenplatz, den habt ihr schon eingetragen bei einem Träger eurer Wahl?
Ja, wir müssen jetzt natürlich eigentlich sagen, dass wir das beim Konstantin von Livli gemacht haben. In der ersten Folge hat sich Giovanni schon um Platz bei Livli
digitales Zuhause
geworben, sozusagen. Nee, aber bisher haben wir es noch nicht gemacht. Nee, dann.
Natürlich will ich nicht alles über einen Kamm scheren und irgendwie darstellen, dass alles irgendwie schlecht ist. Das meine ich nämlich nicht, sondern das, was auch jetzt die Herleitung zum Skills Lab ausmacht, ist, wie gelingt würdevolles Altern. Sobald wir mit dem Gesundheitswesen in Berührung gebracht werden, im Krankenhaus stehen wir vor der Herausforderung, dass wenn wir nicht irgendwie hart getroffen sind, dass wir natürlich auch lange warten können, weil wir das aushalten, weil es Menschen gibt, denen es halt noch wesentlich schlechter gibt. Und schon bist du in einer Abhängigkeitsspule, wo es dir trotzdem sehr schlecht geht, wo du trotzdem halt eben pflegerischen Bedarf hast, wo du einen physiotherapeutischen Bedarf hast und schon fällt dir halt plötzlich bei deiner Einschränkung halt auf, Moment mal, gut, dass ich jetzt noch jung bin, ich kann mich noch irgendwie bewegen, aber ich falle im Arbeitsleben aus, ich kann meinen privaten Bedürfnissen nicht nachgehen und so weiter und so fort, aber ich krieg's halt gehandelt, weil ich halt eben noch sehr selbstständig bin und ich bediene mich der digitalen Medien. Ich kann mir über die einzelnen Lieferer Sachen zukommen lassen nach Hause und mich irgendwie ausrichten, ich habe ein gutes Netzwerk, Freunde kommen vorbei. Jetzt spulen wir mal kurz vor und gehen in die Altenhilfe und stellen halt fest, gehst du in die Pflegebedürftigkeit, weil du das nicht aussuchen kannst und bist unselbstständiger, dann kannst du erstmal zu Hause so weiterleben. Klasse. Jetzt nehmen wir halt mal den Durchschnittspatienten oder die Durchschnittsbewohnerin, den Durchschnittskunden und wir haben ein Klientel, was halt eben nicht technisch aufgewachsen ist, sondern halt eben hineingewachsen ist, wo auch eben eine gewisse Bodenständigkeit und Ehrfurcht vor Essen und vor Vorrat und vor Möglichkeiten ist. Nachkriegsgenerationen durch die medizinischen Fortschritte werden die Menschen auch immer älter, was eine der Herausforderungen natürlich auch ist, die es halt birgt. Aber um zu Hause ein häusliches Leben halt zu ermöglichen, bedarf es daher eben halt eben der technischen Möglichkeit, sich dessen bedienen zu können. Erster Fall. Wenn ich diese Schwelle überschreite, dann brauche ich ein bisschen Unterstützung. Das heißt also, die Angehörigen müssen tätig werden. Wir haben in Deutschland halt eine sehr hohe Anzahl an pflegenden Angehörigen, die natürlich zurückgeht, wo auch immer der Professor Isfort sagt, man denkt ja noch gar nicht drüber nach, wenn dieses Klientel ja auch in den Markt gespült wird, dann wird es ja noch schlimmer. Das heißt, gut, dass wir pflegende Angehörige haben, weswegen der Staat da auch nachreguliert. Und an dem Punkt, wo klar wird, dass die Abhängigkeit nicht ist, ich bringe Mutter oder Oma Kartoffelsalat vorbei, damit die heute was zu essen hat. Wenn dieser Punkt überschritten wird, hinzu, die muss zur Toilette, die muss mobilisiert werden, die braucht Orientierung, weil sie vielleicht auch eben kognitiv einbüßt aufgrund dementieller Entwicklung oder Senilität, dann haben wir plötzlich sehr schnell den ambulanten Pflegedienst, wo man sagen muss, ja, ich dusche aber gerne um 11 Uhr mittwochs und sagt er, aber ich kann nur donnerstags um 19 Uhr. Und die Verfügbarkeit, einen ambulanten Pflegedienst zu erreichen, ist auch sehr herausfordernd. Das heißt, plötzlich ist dein Leben, mein Leben, unser Leben, euer Leben an der Stelle halt in einer Abhängigkeit, wo man sagen muss, es bildet nicht nur die personelle Ressource in ein Problem, sondern halt auch die Ausstattung. Und wenn wir jetzt noch einen weiterdenken und sagen, nee, also das geht zu Hause nicht mehr, Oma, Opa, meine liebe Angehörige, ich selber, ich muss, wenn ich mal betreutes Wohnen ausklammere, dann wären wir noch im Rahmen der Selbstständigkeit in den Kontext Senioreneinrichtung, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte zu keinem Träger auf dieser Welt bisher. Nicht, weil die nicht fancy sind oder weil die nicht stylisch sind. Das ist ja erstmal gar nicht, worum es geht, sondern meine bodenständigen Bedürfnisse. Ich esse morgens Müsli, ich esse Quark mit frischen Früchten. Das alleine ist viel zu teuer. Gibt's da überhaupt nicht. Jetzt sagt man, doch, wir haben donnerstags um 16 Uhr Bärentag. Ach, toll, da habe ich aber um 16 Uhr gar keinen Bock auf Bären. Esse ich morgens um 7.30 Uhr. Aber ich kann nicht aufgeweckt werden um 7.30 Uhr, weil der Frühdienst um 6 Uhr beginnt und schon ultra laut ist, aber mich erst um 9.30 Uhr versorgen kann. Solange liege ich in meiner Schutzhose drin. Nicht, weil Pflege das nicht auf dem Schirm hat, sondern weil wir in dem Kontext uns plötzlich halt von unseren Lebensbedürfnissen verabschieden, hin in den Prozess, wo, jetzt wird einmal kurz hochtheoretisch, Professor Siebolz hat es immer gesagt, was macht die Pflegekraft den ganzen Tag? Sie muss ein Objekt-Subjekt-Transfer machen. Und sie ist Transformator. Das bedeutet, diese gesetzlich reglementierten Leistungen, mit denen ein Seniorenheim ausgestattet ist in dem Fall, muss sie transformieren und auf die Bedürfnisse von Bewohner anpassen. Das funktioniert überhaupt nicht, weil an der Stelle, wo Krankenkasse, Pflegekasse gesetzlich reglementierte Leistungen beschließt, in einem Wandsprinzip wirtschaftlich angemessen, notwendig, zweckmäßig, ist nicht bedacht, dass das quasi ja durch eine bedürfnissubjektive Wahrnehmung nicht harmonisiert werden kann. Es gibt immer einen Punkt, der überschritten wird. Und das ist halt quasi der Weg, den die Pflegekraft jeden Tag zu erledigen hat. Sie macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Wir freuen uns darüber jedes Mal, auch wenn jeder mal darüber nachdenkt, wann war ich letztes Mal im Seniorenheim. Da ist immer die Schwester, die das Herz am rechten Fleck hat. Da ist immer derjenige, der dir zuhört. Die versuchen es dir so recht zu machen, wie es nur geht. Aber du musst dir klar sein, verabschiede dich von deinem Leben, deinen Lebensumständen, wenn man jetzt sagt, und WLAN, sag, ja, wir haben schon WLAN. Und wenn man sagt, ich mache jetzt mal mit 10 Leuten Sky Go an, hinten rechts im Flügel so ungefähr, brauchen wir nicht weiter reden an der Stelle. Da sind wir aber auch nicht besser. Und ich möchte auch gar nicht darstellen, dass wir das Altenheim und die Seniorenheim und die stationäre Langzeitpflege bilden, wo man sagen muss, wir unterscheiden uns halt in Punkten dieser Herausforderung, die wir in Deutschland einfach mal wahrnehmen müssen. Aber die Haltung, es anders zu tun, ist schon mal halt dieses Quantum, wo alle sagen, damit kann ich mich schmücken, ich mach's trotzdem nicht. Wir tun's tatsächlich. Und mit dem Skills Lab geben wir halt quasi einer Kultur, unserer Kultur Ausdruck. Das ist quasi eine Immobilie auf 200 Quadratmetern, die im Rahmen dessen geschlossen ist, was für Deutschland und für uns natürlich am wichtigsten ist, eben Nachwuchsförderung. Wir haben halt eben für die generalistische Ausbildung einen Theorie-Praxistransfer hergestellt, sodass man sagen muss, in deinen Einrichtungen findet Praxisanleitung differenziert nur statt. Wir haben unsere Auszubildenden mit der Kampagne Ausbildung wird digitalisiert letzten Jahres, die gestartet ist, ausgestattet. Jeder Auszubildende mit einem iPad ausgestattet ist. Wir haben eine Software von Quesab, die den Leitsordner verschwinden lässt und auch eben die Papierflut halt reduziert, sodass ein Auszubildender halt kommunikativ und gesteuert seine Ausbildung wahrnehmen kann. Jetzt braucht er auch noch eine Fläche, auf der er quasi erleben darf, wie eigentlich gegenwärtig Technik schon in der Pflege vorherrscht und wie darin aber bodenständige Tätigkeit, nämlich die der Pflege, Teilwäsche, Ganzwäsche, am Waschbecken, von der Toilette ins Bett, mobilisieren, die Dinge, die ein Mensch immer brauchen wird, egal wie fancy und digitalisiert es wird, das ist etwas, was die Menschen haben wollen. Die wollen Ruhe schlafen können, die wollen vernünftig essen und trinken können und die wollen für ihr Grundbedürfnis Sorge haben. Klare Abbildung, das ist der Theorie-Praxistransfer, den eine Auszubildende auf diesem Skills Lab erfahren wird. Jetzt kommt die Steigerung. Das Skills Lab muss ausgestattet werden. Wir können also Giovanni und Christoph unseren Sprinter nehmen und zu IKEA fahren oder wo auch immer zu unserer Wahl, wo wir sagen, da möchte ich jetzt die und die Sachen holen. Ich kaufe das einfach und rüste die Bude aus und sage, dann mach mal. Das ist gar nicht schlecht. Oder aber, so haben wir uns ja dann auch eben vernetzt, Giovanni und Christoph, dass man sagt von wegen, na, welchen Beitrag leistet ihr eigentlich? Also ich meine, ihr habt ein Produkt, jetzt steht ihr da auf dem Insellösungsfeld, irgendwie ins Gesundheitswesen zu kommen. Da kauft mal einer hier zwei, da kauft mal einer fünf davon. Aber letztendlich ist der Effekt zur Reduzierung von Arbeitsbelastung, Prozessoptimierung in ganz Deutschland überhaupt nicht sichtbar und auch in keinem Seniorenheim. Auch wenn die sagen, es ist toll, damit umzugehen, was natürlich klar ist, weil das total geile Produkte sind. Das heißt, das Skills Lab schafft es halt eben zu sagen, alle Anbieter, losgelöst von Kontakt zum Gesundheitswesen oder nicht, bitte findet euch bei uns doch ein. Wie gelingt würdevolles Altern? Erklär mir das doch einfach, welchen Beitrag du leistest, damit wir ein gesamt- und ganzheitliches Konzept schaffen, bei dem nachher klar ist, jetzt kommt Stufe 3, ich will doch gar nicht nur euer Produkt haben, damit das da ausgestattet ist und Pflegekräfte das nutzen und wir intern auch Schulungen machen, sondern ich möchte ja quasi mit dem Hirn hinter dem Produkt, mit den Christophs und Giovannis dieser Welt, darüber nachdenken, wie jetzt die Standardbildung aussieht, dass halt eben ihr in der Netzwerkarbeit als Unternehmer auf dem Skills Lab so miteinander sprecht, dass wir zusammen einen Standard etablieren, zu sagen, dass wenn wir das nächste Mal glauben, wir bauen ein 80-Betten-Haus und packen das voll in stationärer Langzeitpflege und wundern uns, warum wir das nicht belegen können, weil keine Pflegekräfte da sind, dann sollten wir doch vorher einen Standard etablieren, der nicht nur dafür Sorge trägt, dass wir es fancier haben oder schöner haben, sondern dass wir ein Seniorenheim oder eine Pflegesituation schaffen, einen Kontext, könnte Quartier sein, es kann betreutes Wohnen sein, Servicewohnen, erstmal egal mit welchem Stil man daran geht, sondern dass es inhaltlich schon so ausgerüstet ist, dass die Kostenfrage nicht nachher gestellt wird und man sagt, komm, dann bauen wir wieder Eiche Braun. Passt schon.
Ja, du sprichst da auch eine total wichtige Sache an, also gerade mit dem Thema Insellösungen. Also aktuell hat man ja wirklich das Gefühl, dass es gibt verschiedene Lösungen draußen am Markt, digitale Lösung, technische Lösung, wie auch immer, aber jeder kocht so sein eigenes Süppchen, jeder ist so in seinem eigenen Silo unterwegs und es gibt noch recht wenig Austausch zwischen diesen Anwendungen, um eben auf dieses Gesamtkonzept zu kommen, was du gerade erwähnt hast, und dafür sind solche Skills Labs eben sehr, sehr wichtig und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Träger solche Skills Labs entwickeln, weil ich sage mal, diese Konzepte kann man halt immer nur im Zusammenarbeit mit den Personen, die am Ende des Tages damit umgehen müssen, also in den Einrichtungen entwickeln und deswegen ist dieser Feedback-Mechanismus auch unglaublich wertvoll für uns zum Beispiel als Produktentwickler, das muss man ja so klar sagen und ich glaube, so langsam geht das los, dass die Branche das auch erkennt, okay, da müssen Schnittstellen geschaffen werden, da müssen Gesamtkonzepte und keine Insellösungen geschaffen werden, aber da sind wir zugegebenermaßen noch ziemlich am Anfang. Also ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck so ist, aber also das, was ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren so mitbekommen habe, war das zumindest noch hier, also weitestgehend der Fall.
Ein Skills Lab enthält ja auch ist ja auch eine Wertschöpfungskette irgendwo. Ich meine, die Produkte, die dort sind, ob das jetzt AHL ist oder Software, sind ja auch irgendwo Bestandteil des Alltags. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Kontaktpunkt, also so ein Skills Lab. Bietet ihr es auch für die fliegenden Angehörigen zum Beispiel an, dass man auch vorbeikommt und sagt, hey, hier treffen nicht nur Dienstleister aufeinander, sondern eben auch Menschen, pflegebedürftige Menschen, die eben auch schauen wollen, wie sieht die Zukunft aus, wie könnte ich in Zukunft leben?
Das ist einer der Vorzüge, dieses Skills Lab ist. Wie soll ich erstmal sagen? Erstmal kurz einmal zum Verständnis. So, ich bin ja gar nicht dafür eingestellt, ein Skills Lab zu erzeugen, sondern das ist quasi einer der Meilensteine, dass wir überhaupt schon mal eine Fläche haben, die wir anmieten und zahlen und auch ausstatten, wo es nicht darum geht, dass wir die Unternehmen idealistisch berühren. Das tun wir ja sowieso. Aber wir kommen auch dafür auf, dass wir natürlich für eine Versorgung irgendwie dran. Wir fördern also das Unternehmertum an der Stelle und bieten den Unternehmen die Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Das heißt, Wertschöpfung. Und die Prozesse sollen miteinander halt agieren. Es sollen alle Unternehmen, die ihren Weg in das Skills Lab finden, auch dort bitte andere Träger, deren Kunden losgelöst von uns einladen, bitte auf unsere Fläche, zeigt denen die Atmosphäre. So sieht Seniorenheim aus. So sieht das Schwesternzimmer der Zukunft aus und der Gegenwart. So sieht das Pflegezimmer der Zukunft und Gegenwart aus. Das ist eine Ausstattung vom Rollstuhl, wo man die Räder halt abnehmen kann und auch teilen kann und sowas, bis hin zu Robotik, die eingesetzt ist, die Lösungen wie Fußbodensensorik halt abbildet, in welchem Zimmer eigentlich welcher Kontext stattfindet und pflegende Angehörige, Bottropper Klientel, oben ist die Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsplatz geben, also diese synergetische Feld, wie du es gerade nur so angeschubst hast, so ungefähr, würde den Podcast sprengen, zu sagen, was wir mit der Skills-Lab-Situation halt eben machen. Weil nicht jedes Mal muss ich da sein, es muss auch nicht jeder Mitarbeiter von uns da sein, wenn der Christoph einen der großen Träger hat und das Caretable mal in Action zeigen möchte. Und sollen die sich doch gerne dahinsetzen. Da erfreuen wir uns dran, weil wir dort eine Sache machen, Giovanni und Christoph, ist mir sehr wichtig, konkurrenzloses Denken. Eben damit wir überhaupt in die Situation kommen, dass halt Menschen sagen, na, ich kann zum Pflegeberatungsbüro gehen, aber irgendwie diese Scheibe, da steht drauf draußen, nach draußen hin, wer pflegt dich denn eigentlich? Komm ins Skills Lab. Und dann kommst du rein und dann du bekommst einen Kaffee, weil Nespresso halt quasi sagt, hey, wir möchten auch unseren Beitrag leisten und irgendwie aktiv sein in diesem Netzwerk. Oder wie auch immer halt eben Wasser, Kaffee, Genuss, alles, was du halt benötigst, um dich dort auch gut hinsetzen zu können. Es gibt schöne Snuselstühle, es gibt Raum- und Bürokonzepte. Das heißt, an alles, was ihr denkt, selbst die Farbe und der Boden, sind alles halt Gegebenheiten, die ihr in einem Seniorenheim Einklang finden oder in einem pflegerischen Kontext. Und selbstverständlich muss der Kontakt zur Basis, sage ich mal vorsichtig, also sowohl für unsere Mitarbeiter, Produktschulung, Inhaltsschulung, Weiterentwicklung, als auch eben für Interessenten aller Art. Dazu gehören selbstverständlich halt auch pflegende Angehörige, wo man sagen muss, hier kannst du dich beraten lassen. Was das für Auswirkungen hat auf Zuweisermanagement, ist natürlich halt eben dann ungeachtet der Situation. Aber ich möchte gerne hervorheben, dass wir da keinen Wert drauf legen. Nicht, weil wir Zuweiser-Marketing nicht nötig haben, sondern weil halt eben die Situation so ist, dass die Wartelisten bis oben hin voll sind. Wir möchten uns gerne davon distanzieren, halt ausgewählt zu werden als Heim, wo ich rein muss, sondern hin zu einem pflegerischen Kontext, in dem ich mein Zuhause finde. Das ist eine andere Haltung, mit der wir vielleicht auch eben an der Standortentwicklung pro Standort in den einzelnen Städten dann auch ins Gespräch kommen.
Eine bewusste Entscheidung für euch, ja.
Was sind denn neben dem Skills Lab eigentlich noch andere Digitalisierungsthemen, die euch gerade so umtreiben? Ich könnte vermuten, der WLAN-Ausbau, wie auch wahrscheinlich überall anders ist, ist ein großes Thema gerade. Gibt es, also wie seid ihr da aufgestellt und gibt es noch andere Themen?
Also ist ja eben auch immer das, wo alle dann eben auch drüber lachen. Das ist das Gleiche, als wenn man sagt, und wie geht's deiner Oma im Seniorenheim? Ja, das Essen schmeckt ganz gut. Das ist so wie mit dem WLAN halt entsprechend. Das ist halt etwas, worauf man sich jetzt irgendwie verständigt hat, dass das halt etwas ist, was so krankt. Und das Peinliche ist halt eben, wenn ich mich wirklich, und ich muss ganz ehrlich mal hier meine Emotionen auch mit reinbringen, ich habe echt Angst davor, nicht das zu erhalten, was mein Leben halt ausmacht. Das ist nicht WLAN, aber es ist halt Unkompliziertheit so. Es ist halt Komplexitätsreduktion in verschiedenen Sachen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin morgen angewiesen halt eben auf das Gesundheitswesen, dann kann ich leider keinen Beitrag mehr leisten. Aber ich habe auch echt davor wirklich eine große Sorge. Und ich glaube, so geht's den Menschen halt auch, weil die mit einer großen Not eben an die Sache herangehen. Weswegen halt Digitalisierung an sich noch sehr weit weg ist von dem Kontext, den wir in Senioreneinrichtungen haben, weil wir ja noch nicht mal, meines Erachtens nach, über das Level kommen, eine Konformität herzustellen. Also, dass Einrichtungen konform sind mit gesetzlichen Anforderungen, die größer sind als die an ein Atomkraftwerk gestellten. Das ist etwas, das kriegen viele Senioreneinrichtungen auch hin. Das Prüfgebaren aber ist letztendlich auch noch gar nicht so weit, dass man das wirklich auch darstellen kann, wie es letztendlich ist. Deswegen zählt eigentlich, dass es gesellschaftlich legitimiert ist, dass das so gut ist, wie es ist. Aber wenn wir da ganz kritisch herangehen, ist die Steigerung von WLAN, was ja die fast schon Bodenständigkeit eigentlich für einen Versorgungskontext herstellen soll, die Weiterentwicklung halt, dass die ganzen Abläufe, die Arbeit verlangen, reduziert sind. Also die Pflegedokumentation für Pflegekräfte ist immer noch so aufgebaut, dass sie brutal viel schreiben müssen. Ob es jetzt eben früher Pflegeplanung, jetzt SIS ist, es ist eine EDV-gestützte Situation. Es gibt immer noch genug Betriebe, die noch keine EDV-gestützte Situation haben. Aber das hat ja schon für die große Herausforderung gesorgt, dass halt klar ist, ich lerne nicht mit einem Programm umzugehen, um mein Wissen anzuwenden. Die gibt es auch, die Menschen. Es gibt aber auch eher halt eben in den Kontextsituationen, ist ich ein Programm nutze, wo ich einfach abklicke, was ich getan habe. Da bin ich schon wieder in einer anderen Welt. Das heißt, der Digitalisierungspunkt an der Sache ist halt eben der Umgang mit einem Arbeitsplatz, einer Dokumentationssoftware, die schnell überholt werden muss hin zu Spracheingabe, zu Tablet-Funktion, zur passgenauen, wie kann ich jetzt quasi einen Pflegebedarf, ich komme in ein Zimmer herein, die technische Entwicklung gibt es ja schon und ich muss mich nicht um die Doku kümmern, weil wenn ich rede, dann nimmt die Doku schon auf, was ich getan habe oder es ist klar, welche Leistung ich durchgeführt habe, weil ich sie halt eben abtouche. Das Gleiche ist, wenn man mal einfach mal was Einfacheres nimmt, in Anführungsstrichen, das Thema Reinigung. Man beschäftigt immer Klientel und muss die halt mit den tollsten Wischmöppen oder auch nicht durch die Räume gehen lassen. Es gibt Raumplanung, ist ganz effizient aufgeplant, wie viel Desinfektionsmittel und sowas. Aber eigentlich könnte man schon sagen, über ein intelligentes System mit RFID kann ich ja quasi mich einloggen und weiß, bei Christoph im Zimmer muss ich den Tisch abwischen und schon kann ich weitergehen. Also wir sind weit entfernt von einer guten Pflegeprozesssteuerung. Wir haben halt quasi zum Digitalisierungskontext halt eben den Weg gewählt, unsere Einrichtung im ersten Schritt halt eben brutalst damit zu berühren und einzubringen, Produkte aus dem Care for Innovation Netzwerk halt sofort zu nutzen, sofort einzubringen, sofort zu bespielen, die in die Situation zu geben, weil eine Sache können wir sofort halt fördern, da bleiben wir bei Bodenständigkeit. Bist du im Kontakt mit einem Element, was ein Kontakt zu einem pflegerischen Kontext, zur sozialen Teilhabe oder wie auch immer herstellt, beginnt deine Funktion als Mitarbeiter sich weiterzuentwickeln, weil du kannst nicht nur das Produkt nehmen und sagen, drück mal drauf, wird rot oder schau mal hier, wird gelb oder das passiert so und so, sondern ich hole ja aus und sage, Internet, Technik, Tablet, Touch und schon bin ich quasi in einer sozialen Teilhabe und bin mit Menschen in einem Dialog. Das heißt, wir partizipieren halt eben durch alleine nur den Kontakt mit einem Produkt in einem Piloten. Schon von der Weiterentwicklung, die wir erstmal brauchen, um überhaupt nachher für das ganzheitliche Konzept vorbereitet zu sein. Das ist ja ein langer Weg. Aber ich denke, das ist für den ersten Schritt auf jeden Fall schon mal eine hohe Berührung.
Wahnsinn. Marvin, mir brennt eine Frage auf der Zunge. Thema Onboarding. Wenn ihr neue Mitarbeitende ins Unternehmen holt, habt ihr da spezielle Onboarding? Habt ihr eine Mitarbeiter-App, Software, Intranet? Gibt es da bestimmte Verfahren, die ihr durchläuft, die ihr anders macht als andere Träger?
Das, was eingekehrt ist im HR, ist die Haltungsfrage, wie eigentlich Mitarbeiter, und deswegen sind die beiden Prozesse halt eben von vornherein sofort aufgestellt worden, was einen sehr langen Arbeitsprozess eingenommen hat, ist das On- und Offboarding. Also du kommst mit einem Lächeln und du gehst auch mit einem Lächeln, wenn du dich halt weiterentwickeln möchtest oder die Zusammenarbeit halt eben beendet werden muss. Und mit dieser Haltungsfrage haben wir halt eben uns auf dem, ich sag mal, minimal digitalisierten Niveau halt eben bewegt. Das heißt also ganz klassisch, wie das auch eben in anderen Trägerschaften ist. Du kannst halt quasi einen Bewerberzugang halt eben wählen, um deine Bewerbung einzureichen. Wir aktuell, muss man wirklich sagen, partizipieren tatsächlich halt eben von Initiativbewerbungen. Das wäre auch ein schönes KPI, dass man einfach sagt, das KPI, was man braucht, ist Initiativbewerbung pro Tag. Nicht im HR, sondern fürs gesamte Unternehmen. Weil dann ist eigentlich klar, wenn ich eine hohe Anzahl an Initiativbewerbungen habe, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Aber trotzdem ist halt eben dieses Empfehlen aktuell halt eben eines der wichtigen Medien, weswegen wir gar nicht irgendwie im großen vorgeschalteten Prozess vor dem Onboarding irgendwie groß andere Wege gehen müssen, weil eben das klassische Bewegen auf dem Markt noch gängig ist. Die Menschen nutzen mobile Endgeräte und schauen in den Portalen nach. Was wir getan haben, ist, dass du dich halt eben in deiner Stellenausschreibung halt schon angesprochen fühlst, dass das Anderssein auf jeden Fall rüberkommt. Das ist uns sehr gut gelungen. Beim Onboarding beginnt es dann so, dass du in den Kontakt, wir reden jetzt immer in der Differenzierung, ich bin gerade gedanklich Holding-Niveau, ich bin nicht im Einrichtungskontext, wo nachher die Welt ist, Tablet in der Hand, Foliensatz, 6 Seiten, auf dem quasi die Einrichtungsleitung der Pflegekraft halt eben zeigt, das sind wir, das bin ich, das sind die Aufgaben hier in der Einrichtung, das sind unsere Benefits, hier kannst du dich drauf freuen, ich würde mich freuen, wenn du bei uns anfängst. Das ist der Foliensatz, dann ist es quasi gestützt in der Gesprächskultur, es ist digital untermauert, dazu einen guten Kaffee, dann hat man eine recht gute Atmosphäre. Das ist das Onboarding für die Einrichtung auf dem Niveau, was wir gerade fahren. Was bei uns ist, wir schicken dem Giovanni, der sich für uns interessiert hat, halt eben einen Foliensatz zu, auf dem quasi das Onboarding der ersten 14 Tage halt eben aufgeführt ist. Was mit dir passiert? Wir arbeiten halt eben ja sehr in einem reaktiven Verhältnis und versuchen durch diese Foliensätze und durch diese Planung das reaktive Tagesgeschäft, auch die es eine Holding hat, umzusetzen halt in die Proaktivität, sodass du als Mitarbeiter weißt, wenn du anfängst, wer ist mein Ansprechpartner, was mache ich nächste Woche Dienstag, weil auch jeder, und das ist eine unserer wichtigsten Ausstattungsmerkmale in den Verträgen, genießt, dass er ein Flex-Office hat in der Holding, sodass klar ist, wir brauchen gar nicht drüber sprechen, wann du kommst, wie du gehst, wie du inhaltlich arbeitest. Ich habe vorher Sorge dafür zu tragen und dich zu beobachten, dass du als Mitarbeiter mit Vertrauensarbeitszeit umgehen kannst, weil der Gegenwert ist nämlich Verantwortungsübernahme. Das heißt, Mitarbeiter werden darin geprüft, ob sie Verantwortung übernehmen können für sich und ob sie einen klaren Plan haben für ihre Arbeit, weil dann sind sie genährt und brauchen sich halt eben auch nicht irgendwie zu bewegen, wie ich jetzt 8 Stunden rumkriege, sondern sie sagen, ach scheiße, schon wieder 10 Stunden, ich habe noch gar nichts gegessen. Das ist keine Förderung von Gesundheit an der Stelle, aber wenn wir halt schon mal mit diesem Eifer da rangehen, dann ist für das Onboarding auf jeden Fall das die Wahrnehmung aktuell, ja.
Ja, sehe ich auch so, wichtiger Dreh- und Angelpunkt, ne, beim Onboarding, so der Einstieg. Wir merken es ja auch sehr oft, dass die Kündigungen dann auch in der Probezeit stattfinden oder auch relativ kurz nach dem Einstieg, weil eben auch das Onboarding sehr, sehr wichtig ist, ne, um die Leute auch willkommen zu heißen, auch zu festigen im Team.
Total. Und ich meine, was jetzt nochmal da zu dem Onboarding gut passt und auch eben zu der vorherigen Frage von Christoph, was wir eigentlich an Digitalisierung machen. Eine ganz spannende Sache, die ist tatsächlich gestern passiert. Wir haben eine Welt aufgemacht, die ich mit 34 so nicht abschätzen konnte. Also neben Facebook und Instagram gibt es ja auch noch TikTok zum Beispiel und die Art und Weise, wie umgegangen wird in den sozialen Medien, ist mir so nicht bekannt. Aber wenn man einen Kreislauf schließt, dann sagt man, wir haben jetzt TikTok eingeführt. Was heißt das eigentlich? Ja, da müssen ja irgendwie Videos hin. Das kann jetzt einer machen. Es kann aber auch so sein, dass wir sagen, hey, unsere 3 Säulen, Auszubildende, der soziale Dienst und die Marketing-Situation, also das Leben darzustellen, ist ja letztendlich das, dass wir sagen, was passiert in der Küche? Wir kochen überall selbst, bitte lass uns das mal in den Vordergrund stellen. Kulinarik ist bei uns auf einem hohen Niveau, wir haben kein Milchersatzpulver. Ja. Ist halt eben dazu gekommen, dass wir den sozialen Dienst, wir haben ja gesetzlich verpflichtet, einen Aushang zu machen, was passiert dienstags um 15 Uhr, steht mal Bingo und die ganzen, sag mal, konservativen Dinge. Manche machen auch schon etwas mehr, gar keine Frage. Aber wir machen jetzt Theater und Digitalisierung mit Bewohnern. Das heißt, die TikTok-Videos sind im Einverständnis, sag nur einmal kurz, Datenschutz und alle haben gesagt, ist in Ordnung. Machen wir banale Videos, um den Spaß und das Leben einer Einrichtung auf ein Niveau zu setzen, dass sich Jugend und Menschen in sozialen Netzwerken daran stoßen und sich auch interessieren zu wissen, Moment mal, wenn das Altenhilfe ist, dann sind wir schon wieder ein Müh weiter, weil dann der Kontext von Po abwischen auf jeden Fall gar nicht vorkommt, sondern der gehört ja dazu, aber das sind Menschen, die in ihrem Lebensabschnitt würdevoll altern. Und ich kann euch sagen, das war brutal, das zu sehen, wie Videos aufgenommen worden sind mit Musik, die man nicht mit einem 80-Jährigen in Verbindung bringt und die verkleidet waren, wo man sagt, was tun die da? Und die tanzen und rappen und der Aufzug geht auf zu und so etwas und das wird gefilmt. Das sind Szenen, das ist sozialer Dienst, das ist Leben und das ist meines Erachtens nach auch Digitalisierung. Es muss nicht der Bewohner können, es muss aber einen Einklang haben in den Lebensumständen, dass die sagen, jetzt haben wir auch Mittagspause, wollen eine Ruhe Mittagessen. Gar keine Frage. Und vorher hatten die brutal Spaß und nachher haben die brutal Spaß daran, einfach in eine Welt einzutauchen, die anders ist.
Ja, nee, finde ich cool.
Also ich folge euch bei TikTok auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist.
Ja, bitte.
Das wollte ich auch gerade sagen. Nee, tatsächlich. Marvin, wenn jetzt, ihr seid ja relativ aufgeschlossen für Kooperationen und auch immer neue technische Lösungen auszutesten. Ja. Das hört man ja jetzt daraus, gerade auch im Kontext Skills Lab und Pilotierungen. Wie könnte man dich denn als innovativer Lösungsanbieter am besten erreichen?
Wir könnten jetzt die klassischen Wege halt aufzählen, dass man meinen Namen Marvin Schell einfach googelt und über Xing und über unser Unternehmen halt eben Einklang findet. Mich erreicht man hoffentlich bald eben durch immer mehr Netzwerkarbeit über die einzelnen Partner, dass einfach auch darüber gesprochen wird, dass es halt einen Träger gibt, der nicht sagt, müssen wir im Einkauf sprechen und wir melden uns, sondern dass man einfach vielleicht einfach mal klar zur Kenntnis nimmt. Meldest du dich bei Stella Vitalis, initiativ, mit einem kurzen Impuls, meldest du dich, möchtest einen Rückruf haben, du identifizierst eine Person, meldest du dich und du bietest etwas an, dann bist du sofort in der Bubble, im Gespräch und wirst halt aufgesogen. Und ich denke, das wäre der allereinfachste Weg. Zukünftig wird das Skills Lab eine eigene Homepage haben, die dann angewählt werden kann, wo auch eine Kontaktaufnahme halt eben stattfindet. Und von daher, wenn es noch einen anderen coolen Weg gibt, dann würde ich mir den gerne sagen lassen. Aber ansonsten darf auf jeden Fall vielleicht auch eben gesellschaftlich einkehren. Wir haben es halt eben nicht so schwierig mit Rückmeldungen. Von daher muss man sich einfach nur melden an der Stelle.
Ja, würde man sich öfter wünschen. Also da muss ich auch echt nochmal sagen, bei uns war das auch sehr unkompliziert. Also ich glaube, zwischen Intro und ersten Telefonat, wo man dann eigentlich alles dingfest gemacht hat, lagen irgendwie 3 Tage oder sowas. Das war wirklich
eben
ungewohnt offen.
Genau, die Unkompliziertheit, das meinte ich zu Eingangs halt auch mit den schnellen Entscheidungswegen. Und so dürfen und sollen auch eben unsere Gesamtleitungsfunktionen auftreten, dass wir einfach von denen auch berührt werden, zu sagen, hey, wir haben da jemanden, willst du das mal mit anhören oder wir haben schon mal beschlossen, das. Das ist etwas, weswegen, glaube ich, auch Menschen mittlerweile, auch wenn sie 20 Jahre schon berufstätig gewesen sind, den Weg zu uns wählen, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, einfach die Dinge so zu machen, weil sie so sind, sondern sie möchten halt gerne einfach mal was einfach gestalten. Ja, also ein Nein kann man von der Geschäftsleitung von uns auch immer noch bekommen, aber es ist ja nicht böse gemeint, bis dahin trotzdem alles zu geben, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, hey, das ist hier echt gut, ich muss das hier verfolgen, ich habe folgenden Vorschlag, hier ist die Entscheidungsvorlage, so kann man es machen, bitte bereicher uns und mach das Postfach voll. Das ist halt eben auch die Haltung und das soll auch bitte nach draußen halt eben auch ganz klar klingen.
Na, cool. Marvin, hab vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön, ja. Wir sind jetzt so knapp an der 50-Minuten-Grenze. es war, glaube ich, sehr aufschlussreich. Da konnte man viele wertvolle, auch praxisnahe Tipps mit herausnehmen. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit Und ich hoffe, man sieht und hört sich bald wieder.
Vielen Dank für die Gelegenheit, Christoph vor allen Dingen und Giovanni für die begleitenden Fragen dazu. Das war sehr nett. Ich freue mich dann im digitalen Kontext auf jeden Fall und auch persönlich mit euch dann die nächsten Schritte zu gehen. Und alles Gute. Vielen lieben Dank.
Für dich auch. Danke, Marvin.
Dankeschön. Ne?
Tschüssi.
Ciao. Tschüss.